Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Heute kommen wir mit dem Glaubensbekenntnis zum Ende. Und der letzte Abschnitt des Glaubensbekenntnisses beschäftigt sich mit den sogenannten letzten Dingen, dem Tod, dem Gericht, Himmel, Hölle, Fegefeuer. Aber vorher heißt es noch, wir glauben an den Heiligen Geist, den haben wir schon letztes Mal behandelt, an die Taufe zur Vergebung der Sünden. Die Sakramente werden ja später im Katechismus noch genauer behandelt, deswegen werden wir jetzt nicht über die Taufe an sich sprechen. Aber der Katechismus weist auf den Zusammenhang hin, den es da gibt, nämlich erstens einmal, dass vom Heiligen Geist her die Taufe kommt, auch die Vergebung der Sünden, alles andere. Und gleichzeitig aber auch, dass die Taufe ganz wesentlich zusammenhängt mit dem, was dann eben die letzten Dinge genannt wird, mit diesem Aufbruch in die Ewigkeit, so könnte man das nennen. Denn die Taufe, die wir empfangen haben zur Vergebung der Sünden, die soll uns von dem Bösen lösen, von der Sünde. Im biblischen Sinn soll uns die Taufe lösen von der Welt. Wir wissen alle, wie der Begriff Welt verwendet wird in apostolischer Zeit. Es ist so das Verhaftetsein alleine im Diesseits. Davon löst uns die Taufe. Das heißt nicht, dass wir ausziehen sollen aus dieser Welt. Wir haben eine Verantwortung für diese Welt. Aber wir gehören irgendwie nicht mehr ganz zu dieser Welt, sondern wir gehören zu Christus. In ihm sind wir durch die Taufe jetzt schon auferstanden. Das heißt, wir leben, auch wenn wir in dieser Welt leben, schon für den Himmel, für die Ewigkeit. Wir leben schon nach den Maßstäben des Himmels und sind eben nicht mehr bestimmt von Dingen, die einfach nur diese Welt bestimmen. Wir leben schon jetzt nach den endgültigen Regeln Gottes sozusagen. So sollte es zumindest sein. Die Taufe vergibt uns die Sünden, löst uns vom Bösen. In diesem Zustand sollten wir leben. Das soll heißen, wir sollen als Heilige leben. Das ist eigentlich der normale Zustand eines Christen, heilig zu sein. Wenn man aus diesem Normalzustand eines Christen herausfällt, gibt es das Sakrament der Buße, um wieder hineinzufinden in diesen Zustand der Taufe. Eben im Himmel sind lauter Heilige. So sollten wir hier auf der Erde eigentlich schon leben. Also daher kommt es, dass auch von der Taufe her verstanden wird, dass man sich dann auch noch zu den ewigen Dingen bekennt im Glaubensbekenntnis. Das hängt zusammen. Darauf weist eben der Katechismus eigens hin. Die Taufe werden wir später dann bei den Sakramenten, wie gesagt, genauer uns anschauen. Alles das, dieses Leben nach den Maßstäben der Ewigkeit, nach den Maßstäben des Himmels, nach den Regeln Gottes, ein Leben in Heiligkeit, alles das findet statt in der Kirche. Die Kirche gibt uns sozusagen den Raum, um so ein Leben zu führen. Ein Leben, das schon jetzt über diese Welt hinaus wachsen soll, auch wenn es in dieser Welt geführt wird. Und deswegen spielt die Kirche dann natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Ist da nicht irgendwie ein lästiges Anhängsel oder sonst etwas, sondern der Kirche ist die Schlüsselgewalt übergeben worden, im Petrus auch. Wir kennen die Stelle aus der Heiligen Schrift, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du im Himmel binden wirst, wird auch auf Erden gebunden sein. Der Himmel, die Kirche, ist sozusagen das Bindeglied zwischen dieser Ewigkeit und dieser Welt. Was hier gilt, gilt dann auch im Himmel und umgekehrt. Das ist damit gemeint. Wir kommen also jetzt zu den letzten Dingen, wie man sie nennt. Tod, Gericht, Himmel, Fegefeuer, Hölle. Dinge, mit denen man sich eigentlich wahrscheinlich gar nicht so selbstverständlich beschäftigt. Es ist ganz interessant, dass man da ein bisschen davor zurückschreckt manches Mal. Sehr interessant ist, wenn man das Neue Testament liest, dass deutlich wird, dass zur Zeit Jesu der Glaube an die Auferstehung umstritten war. Die Pharisäer waren eine bedeutende Richtung im damaligen Judentum. Eine andere Richtung waren die Sadduzäer, die wir aus dem Evangelium kennen. Ein wesentlicher Unterschied dieser beiden sozusagen Lehrmeinungen, würde man das heute nennen, war, dass die Pharisäer an eine Auferstehung von den Toten geglaubt haben, die Sadduzäer nicht. Vielleicht kennen manche die Stelle aus der Apostelgeschichte, wo Paulus sich genau diesen Glaubensunterschied einmal zu eigen macht, weil er vor dem Hohen Rat wieder mal vor Gericht steht und dann sagt er sehr klug, wegen dem Glauben an die Auferstehung stehe ich hier, worauf die Sadduzäer und die Pharisäer zu streiten beginnen und er ist fein heraus. Aber es ist ganz interessant, dass es für die Juden der damaligen Zeit offensichtlich gar nicht so wesentlich angesehen worden ist, dass man die Auferstehung glaubt, wie es für uns ist. Für uns wäre unser Glaube ohne die Auferstehung sinnlos, wie es Paulus schreibt. Für Juden der damaligen Zeit war es durchaus auch denkbar, wir leben als Menschen, die zum Volk Gottes gehören, wir sind treu zum Gesetz, wir tun das, was Gott gebührt, das ist der Sinn unseres Lebens und dieser Glaubensgehorsam, das erklärt sich aus sich selbst heraus, da brauchen wir sozusagen keine Belohnung später dafür oder sonst etwas, das ist schon Lohn genug, wenn wir so leben dürfen. Ich finde das auch ein ganz, auch wenn wir natürlich fest an die Auferstehung glauben, durchaus auch beeindruckend, dass es Menschen gegeben hat, die eigentlich einzig und allein aus dem Gedanken, Gott zu gefallen, alles daran gesetzt haben, die Gebote zu halten, einfach weil es Gott gebührt. Das ist auch eine sehr schöne Haltung des Glaubens. Unser Glaube geht aber noch viel, viel weiter. Im Judentum hat sich im Übrigen auch die Richtung der Pharisäer durchgesetzt. Also heute orthodoxe Juden sind pharisäisch geprägt. Die Sadduzäer haben sich nicht durchgesetzt. Das ist eigentlich in der Geschichte des Judentums mehr oder minder dann untergegangen, diese Glaubensrichtung. Auch alle Juden, die man heute trifft, wenn sie gläubige Juden sind, glauben an die Auferstehung. Die Sadduzäer haben das nicht getan. Christus, für uns ist die Auferstehung etwas, was ganz wesentlich zum Glauben dazugehört. Christus sagt ja von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn man Christus trennt von der Auferstehung und meint, ich halte mich an Christus, aber ich glaube nicht an die Auferstehung, dann würde das bedeuten, dass unser Glaube im rein diesseitigen hängen bleibt, dann wird aus dem Christentum eben nichts anderes als eine sehr schöne, unglaublich kluge und weise Soziallehre oder sonst etwas oder Lebensphilosophie, aber dieses sich ausstrecken in die Ewigkeit, das würde da nicht stattfinden. Wie können wir uns das vorstellen? Wie soll diese Auferstehung stattfinden? Wir alle sind immer wieder sozusagen davon betroffen, dass Menschen sterben. Für uns ist das immer auch so eine Nagelprobe für den eigenen Glauben. Wo wird der jetzt hingehen? Ganz interessant, wenn man Begräbnisse hat, natürlich oft auch von sehr fernstehenden Menschen. Und wenn sie vor dem Sarg eines lieben Menschen stehen, dann brechen ganz automatisch die wesentlichen Fragen des Lebens auf. Ja? Wie es Kardinal König formuliert hat, woher komme ich? Wohin gehe ich? Nicht, was ist der Sinn meines Lebens? Wohin gehen wir? Wohin geht jemand, der stirbt? Die Kirche lehrt uns, dass es eine Auferstehung der Seele gibt. Die Seele ist unsterblich. Dass wir schon in unserem Tod, der stattfindet irgendwann, sozusagen vor Christus treten, unsere Seele. Aber das ist es nicht alleine. Die Kirche glaubt, und das ist vielen gar nicht bewusst, dass es auch eine Auferstehung des Fleisches gibt. Das heißt, dass auch unser Leib auferstehen wird. Und zwar dann, wenn die ganze Welt zur Erfüllung kommt, wenn man das so nennen will, am jüngsten Tag, wird auch unser Leib auferstehen. Auch wir werden, wie jetzt schon Jesus und die Mutter Gottes, wenn wir schaffen, mit Leib und Seele im Himmel sein. Für viele ist das irgendwie ein Gedanke, wo sich erst einmal denken, ja wozu denn überhaupt? Brauche ich meinen Körper denn im Himmel überhaupt? Ist das nicht eher eine Last? Diese Gedanken haben sich schon griechische Philosophen gemacht, die den Körper oft gesehen haben als einen Kerker der Seele. Etwas, was man eigentlich hier abschütteln muss, was man loswerden muss, damit man endlich befreit wird, damit man zum Eigentlichen kommt. Diese Einstellung ist natürlich unglaublich leibfeindlich und der christliche Glaube ist alles andere als leibfeindlich. Das Christentum sieht den Menschen immer nicht nur als eine Seele, die gefangen ist in einem Leib, sondern der Mensch ist die Seele und ist der Leib. Nicht die Seele hat einen Leib, sondern er ist auch der Leib. Das ist auch der Mensch. Wir sind materielle Wesen auch. Und deswegen ist es so wesentlich, dass wir auch mit unserem Leib in den Himmel kommen können und werden. Hoffentlich. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn am jüngsten Tag unsere Leiber auferstehen werden, bekommen wir dann einen anderen Körper oder wie wird das sein? Es wird immer so erklärt, dass dieser Körper verklärt sein wird. So wie die Jünger Jesus erlebt haben, ist ganz interessant, in den Auferstehungsberichten wird sehr oft beschrieben, dass die Jünger Jesus nicht erkannt haben. Und dann hat ihnen seine Wundmale gezeigt und dann haben sie ihn plötzlich erkannt. Also ganz offensichtlich war dieser Leib, mit dem er gegenübergetreten ist, sehr wohl der Leib, in dem er gelebt hat, aber er muss irgendwie anders schon gewesen sein. Ein Leib, der unberührt ist von Schmerz. Nicht? Und wenn das später unser Leib uns sozusagen auferstehen wird, dann wird ihn sozusagen die Seele sich diesen Leib formen. Das ist aristotelische Philosophie. Aristoteles hat das schon so beschrieben, der hat mit dem Christentum ja noch nichts am Hut gehabt, konnte er gar nicht, dass jeder Gegenstand, alles was es gibt, hat Form und Materie. Alles besteht aus irgendetwas Materiellem, aber das Materielle allein macht die Sache noch nicht aus. Es gibt erst die Sache, weiß ich was, dieses Handy, dieses Glas oder sonst was, gibt es erst, weil es eine Form hat. Und deswegen ist alles, was es gibt, eine Form, eine Materie, die der Form gegeben worden ist. Und jetzt hat das die Scholastik nach diesen philosophischen Überlegungen übernommen, sagt, genau so ist es, die Form unseres Leibes ist die Seele. Die Seele formt diesen Leib und macht ihn zu dem, was er ist, sonst wäre er nur ein Haufen von irgendwelchen Atomen. Und so kann sich auch die Seele, die ja unsterblich ist, am jüngsten Tag einen Leib formen, der aber derselbe Leib sein wird. Wir werden keinen anderen Leib bekommen, sondern wir werden mit demselben Leib in die Ewigkeit gehen können, auch wenn es vielleicht andere Atome sind. Ich glaube, kaum niemand von uns besteht aus denselben Atomen wie bei seiner Geburt. Die Zellen sind abgestorben, haben sich neu gebildet und so weiter. Aber niemand wird bezweifeln, dass er denselben Leib hat wie bei seiner Geburt. Man hat ihn nicht irgendwann einmal gewechselt, sondern er hat sich entwickelt. Man hat denselben Leib, also er ist identisch, aber geformt. Wie kann das sein, könnte man jetzt fragen, dass die Seele nach dem persönlichen Tod vor Christus tritt und der Leib erst später nachkommt? Ist er dann getrennt? Dabei muss man natürlich immer bedenken, dass wenn wir in die Ewigkeit eingehen, wir ja Zeit und Raum enthoben werden. Dass die Zeit wird nicht mehr die Rolle spielen wie hier auf der Erde, sondern das, was wir hier als einen Unterschied, einen zeitlichen wahrnehmen, ist auch von der Ewigkeit her gesehen kein Unterschied mehr. In der Ewigkeit, die Ewigkeit ist eben nicht eine lang andauernde Zeit, und da kommt eben noch eine Stunde angehängt und noch eine und noch eine und noch eine, sondern es ist eine andere Qualität. In der Ewigkeit ist alles ein Augenblick, wie in einem Brennpunkt, alles vereinigt. So löst sich sozusagen dieses Problem. Was vielleicht wichtiger für uns ist, ist weniger sozusagen das theoretische Nachdenken darüber, wie das funktionieren könnte. Das sind eigentlich eher mehr philosophische Gedanken, die ganz spannend sein können. Was für uns die viel wichtigere Frage ist, was bedeutet eigentlich christliches Sterben? Wir beschäftigen uns mit sehr, sehr vielen Dingen in unserem Leben. Seien wir uns bewusst, dass der Moment unseres Todes der wichtigste Zeitpunkt in unserem Leben sein wird. Und Wie oft denkt man an diesen Moment? Wie sehr bemüht man sich darauf vorzubereiten? Das, was früher oft ganz selbstverständlich betont worden ist, in vielen, vielen Gebeten wurde immer wieder um eine gute Sterbestunde gebetet und so weiter. Das ist heute fast schon tabuisiert, habe ich das Gefühl. Über den Tod zu reden, das macht man nicht. Und wenn jemand krank ist, noch weniger. Nicht? Und je wahrscheinlicher ist, desto weniger darf man darüber reden. Das ist einmal eine schöne Anekdote, die passiert worden ist, dass ein Priester zu einem kranken Mann ins Krankenhaus kommt, das ist wirklich passiert, und mit ihm gesprochen hat, und es war eigentlich relativ klar, dass der eine schwere Krankheit hat, die womöglich wird er jetzt sterben, nicht? Und darüber haben sie sehr offen gesprochen. Und dann hat dieser Mann zu dem Priester gesagt, mir ist das alles bewusst und ich bereite mich jetzt auf den Tod vor, aber bitte, 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 meine Frau steht draußen, die sagen sie ja nichts davon, sie soll das nicht wissen, ja. Das hält sie nicht aus. Also gut, ja, wunderbar. Und dann geht der Priester vor die Tür und draußen steht die Frau und sagt ihm, ich weiß ganz genau, wie es um meinen Mann steht. Ich weiß, aber bitte sagen Sie nichts davon. Es ist interessant, dass wir eigentlich es so tabuisieren, dass man in Wirklichkeit dadurch verhindert, sich damit zu beschäftigen, wo es doch trotzdem etwas so Wichtiges ist. Gut, heute sitzen wir da und tun es eben doch, Gott sei Dank. Für uns, also wir können uns ruhig mit dem Tod beschäftigen, denn für uns hat der Tod seinen Schrecken verloren. Der Tod ist nicht irgendein furchtbares, dunkles Loch, wo man ins Nichts hineinfällt, sondern der Tod ist für uns durch Christus etwas völlig Neues geworden, könnte man fast sagen. Um den Tod zu verstehen, ist es vielleicht ganz gut, auf den Anfang zu schauen, nämlich auf die Schöpfung. Und da wird einem bewusst, dass in der Schöpfungsordnung, wie Gott die Welt erschaffen hat, die Menschen in ein Paradies hineingesetzt hat, der Tod nicht vorgesehen war. Der Tod gehört nicht zum Plan Gottes, sondern die Kirche lehrt uns, dass der Tod eine Folge der Sünde der Menschen ist. Sie haben die Schöpfungsordnung durch ihren Ungehorsam, durch ihre Übertretung des Gebotes Gottes, durch ihr sich Abwenden von Gott, eben, da gibt es einen Sprung in der Schöpfungsordnung. Sie haben sie zerstört, wenn man so will. Und so ist auch der Tod in die Welt gekommen. Und mit seiner ganzen Tragik und seinem Leid, das damit verbunden ist. Aber durch Christus, der selbst diesen Tod angenommen hat, Gott, der Mensch geworden ist, und der aber dann auch auferstanden ist, ist Erlösung passiert. Und so ist es eben, wie überhaupt, wie man das auch generell für die Erlösung sagen kann, hat Christus sozusagen die Folge unserer Sünde angenommen, um daraus etwas noch Größeres zu machen. Für uns Christen ist der Tod, der ursprünglich eigentlich nicht anders war als die Folge der Sünde und etwas Tragisches, wie wir es ja heute auch wahrnehmen, den Tod. Nicht der erste Gedanke, dass man sich freut, wenn jemand stirbt. Aber durch Christus ist der Tod der Durchgang zur Ewigkeit geworden. Der Eingang in den Himmel. Ja? Und plötzlich wird etwas sehr Großes, etwas unglaublich Schönes daraus. Und wir können tatsächlich auch freudig mit dem Tod umgehen. Das könnten wir als Christen schaffen. Und das ist sehr interessant, wie man das oft wirklich bei Begräbnissen merkt, wenn ein sehr geliebter Mensch stirbt, vielleicht nach längerer Krankheit auch, aber der sehr viel auch zurückgelassen hat an beispielhaftem Leben, wenn man so will, dass daneben der großen Trauer und vielen Tränen auch eine gewisse Fröhlichkeit herrscht. Das ist immer eigentlich ein Zeichen des Glaubens, dass man gerade, wenn jemand das Gefühl hat, also der wird relativ pfeilschnell in den Himmel hineinschießen, dass man doch auch neben der Trauer auch irgendwie schöne Gefühle dabei empfinden kann. Das kann nebeneinander stattfinden. Vielleicht hat das jeder von uns auch schon einmal erlebt. Ich habe das Gegenteil erlebt auch, leider. Das ist ganz selten, muss ich sagen. Also man trifft selten Menschen, die gar keinen Glauben haben. Und eben gut, man muss auch vorsichtig sein, sich überhaupt ein Urteil anzumaßen. Aber einmal habe ich ein Gefühl gehabt, das war also wirklich, da war man sowas von deprimierend. Ich bin früher, wie ich im dritten Bezirk noch tätig war, sehr oft in die Rudolf-Stiftung gegangen. Sehr oft war ich bei Sterbenden dabei. Ich habe viele Menschen auch dort begleitet. Und das war sehr, sehr unterschiedlich immer wieder. Und einmal komme ich eben zu jemandem am Sterbebett, das war klar, die Ärzte haben mir das immer sehr klar gesagt, man wurde auch immer eingeführt und haben der Familie offensichtlich auch sehr klar gesagt, dass es jetzt zu Ende geht. Und da ist jemand im Bett gelegen und war umkreist von einer Familie, die ihn laut klagend Vorwürfe gemacht hat, dass er bitte jetzt nicht gehen soll und bleibt bei uns. Ich habe dann zum Arzt gesagt, das ist doch fürchterlich. Ja? Dieser arme Mensch, ja? Das ist doch nicht, so möchte ich nicht sterben müssen. Und er hat gesagt, nein, man muss die Leute lassen, wie sie sind. Und ja, wahrscheinlich hat er auch recht gehabt. Aber in Wirklichkeit war das nichts anderes als fehlender Glaube. Dass man sagt, wenn jemand stirbt, ist das das Furchtbarste, was passieren kann. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden, egal was ist. Und das war sowas von deprimierend und schrecklich. Also ich bin dort weggegangen, eigentlich mit sehr niedergeschlagen. Wie stirbt man richtig? Wie soll man das machen? Das ist aber eine wichtige Frage für uns. Ja? Sehr, sehr oft hört man ja von Menschen, am liebsten einschlafen und nicht mehr aufwachen. Nicht? Das ist so das Idealbild, das man heute hat. Will man wirklich am liebsten unbewusst sterben? Ich wünsche mir das für mich nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte eigentlich, niemand wünscht sich Schmerzen zu haben und das ist immer schlimm. Aber ich wünsche mir für mich, dass ich bewusst sterben kann, dass ich weiß, jetzt sterbe ich und mich auch darauf vorbereiten kann. Früher war ein ständiges Gebet, bewahre uns vor dem plötzlichen Tod, weil man genau das verhindern wollte, dass man unvorbereitet stirbt. Deswegen ist das so wichtig, weil in diesem Moment muss uns bewusst sein, wird die letztendliche, letztgültige Entscheidung gefällt. Die Entscheidung für oder gegen Christus, die fällen wir nicht später, nach dem Tod, sondern in diesem Leben. Und in diesem Leben können wir Ja oder Nein sagen. Ja? Und ich glaube, da wird dann kein Vielleicht mehr akzeptiert, da sagen wir Ja oder Nein. Und auch da muss ich ein positives Beispiel auch anbringen, auch Rudolf Stiftung, auch Krankenhaus, wieder ein Sterbender, das ist nur ein Beispiel für viele, dass man wirklich spürt, dass Christus da sehr wohl nicht nur gegenwärtig ist, sondern auch das Heft in die Hand nimmt und etwas tut mit den Sterbenden. Also da bin ich gerufen worden, immer für die Krankensalbung, sehr interessant, oft haben die Ärzte, die selber oft gar nicht so gläubig waren, die Priester gerufen, weil ich gesagt habe, wir spüren, was da passiert. Da passiert was Schönes mit dem Patienten, wenn wir nicht mehr können, dann soll das kommen, das hilft. Das hat mich sehr beeindruckt, das gehört auch größer dazu, wenn das jemand sagt, der selber vielleicht gar nicht so jetzt im katholischen Glauben verankert ist. Und da bin ich wieder gerufen worden und war wieder Familie da und wie man so oft gehört hat, gesagt, ja, machen Sie aber, schrecken Sie nicht, aber kann eh nichts passieren. Er ist schon seit 3 Tagen nicht mehr ansprechbar, also wird es eh nicht mitbekommen, ist ja viel besser nicht, übrigens unbewusst alles, aber wir sagen Ihnen gleich, er war auch nie gläubig und er war kein Mensch, der jetzt irgendwie, für den der Glaube Bedeutung gehabt hätte und so. Aber tut es halt nicht. Also gut, und ich glaube daran, dass Christus was tun kann und habe gebetet mit Menschen und ihm die Krankensalbung gespendet. Und in dem Moment, wo er die Krankensalbung empfängt, stellt sich dieser Mann auf, der 3 Tage schon nicht mehr ansprechbar war und nie gläubig war, wie noch laut Auskunft seiner Familie, und schaut so in die Ferne und sagt nur 3-mal, Jesus, Jesus, Jesus. Ja, dann ist er bald gestorben. Und da hat man einfach gespürt, da passiert mehr als das, was wir jetzt machen können. Ja, da ist Christus da und er hat sich für ihn entschieden. Ja, und da können wir, glaube ich, sehr sicher sein, dass, wenn man stirbt, Christus einem sehr klar vor Augen gestellt wird. Ist oft die Frage, ach, was ist mit Menschen, die Jesus nicht kennengelernt haben und nicht richtig kennengelernt haben und so weiter. Ich glaube, je früher man Christus kennenlernt, desto leichter tut man sich, diese Entscheidung zu fällen. Und desto schöner wird dieses Leben hier auf der Erde schon natürlich. Aber ich bin der festen Überzeugung, gerade aus den Erfahrungen, die ich machen durfte, dass im Sterben man Christus sehr klar vor Augen sieht und sieht, wer er ist und eine Entscheidung für ihn fällen kann. Die schönste Vorbereitung auf das Sterben ist eigentlich, dass man sich überlegt, ob man jetzt schon vorbereitet ist. Niemand von uns weiß, wann er stirbt. Niemand von uns weiß, ob man jetzt noch 20, 40, 60, 80 Jahre lebt. Oder in 5 Minuten vom Sessel kippt. Wir wissen es nicht. Und deswegen ist eigentlich die beste Frage, die man sich stellen könnte, wäre ich jetzt vorbereitet? Wenn ich jetzt sterben würde, wäre das der richtige Moment? Und da könnte es sein, dass man draufkommt, naja, also ich bin gerade, weiß ich was, dem schulde ich noch etwas, nicht nur Geld, sondern, weiß ich was, dem bin ich aber schuldig geblieben, bin gerade zerstritten mit jemandem oder habe da noch etwas nicht geklärt oder hätte eigentlich diesen Menschen noch sagen sollen, dass ich ihn gern habe oder sonst etwas. Eigentlich wäre es blöd jetzt zu sterben, da fehlt jetzt manches. Und das Schönste, was man tun kann, ist, dann mache ich das jetzt aber. Nämlich nicht, nehme es mir vor, für 20 Jahren, wenn ich da mal stirb. Ich weiß nicht, wann es sein wird, sondern ich mache es jetzt. Aber die beste Vorbereitung für den guten Tod ist es, zu versuchen, ständig darauf vorbereitet zu sein. Niemandem etwas schuldig zu bleiben. Sich immer wieder zu versöhnen. Immer wieder neu sich für das Gute zu entscheiden. Nicht damit zu warten, nicht es hinauszuschieben, sondern immer das möglichst Beste zu tun, in jedem Augenblick seines Lebens. Sich immer für Gott zu entscheiden. Nicht? Da keine Zweideutigkeiten zuzulassen im eigenen Leben und so weiter. Ich habe einmal ein sehr interessantes Gespräch geführt, da waren lauter Priester. Das war ein Priestertreffen, ich weiß nicht mehr genau wann. Und da hat der Clemens Abrahamowitsch, war längere Zeit Regens im Priesterseminar und jetzt ist er, glaube ich, Pfarrer irgendwo, etwas sehr Schönes gesagt, das gibt mir zu denken und ich glaube, er hat vollkommen recht, weil wir alle natürlich uns furchtbar ausgejammert haben und wir gehen zu spät schlafen und weiß ich was. Und er hat gesagt, ja, aber das ist nicht, weil man zu viel zu tun hat, sondern es hat ganz andere Gründe. Das Schlafengehen ist eine Übung zum Sterben jeden Abend. Und er hat vollkommen recht. Wenn jemand schafft, nicht und nicht Ruhe zu geben, und das muss noch machen, und das muss noch machen, und das muss noch machen, dann ist er nicht bereit, loszulassen. Interessant, dass der liebe Gott die Welt so eingerichtet hat, dass wir jeden Abend loslassen müssen. Weil einschlafen ist ja nichts anderes. Wir verlieren die Kontrolle. Ja? Und da loszulassen, da sich wirklich dem lieben Gott zu übergeben, weil was passiert im Schlaf, wissen wir nicht. Ja? Sich zum Beispiel am Abend zu überlegen, bin ich heute mit allen versöhnt? Ja? Wie schaut mein Verhältnis zum lieben Gott aus? Passt da nicht? Das ist jeden Abend kann man das üben. Ja? Und das hat mich sehr beeindruckt. Nicht? Also das ist eine sehr einfache Sache. Wenn man schlafen geht, dass man automatisch sozusagen diesen Gedanken mitnimmt. Und das wird kein erschreckender Gedanke sein für den gläubigen Menschen. Nicht? Sondern eigentlich ein sehr schöner, ein anheimelnder Gedanke. Das ist das Sterben, der Tod, mit dem wir umgehen müssen. Das, was darauf folgt, ist das Gericht. Ich habe das schon beschrieben, das persönliche Gericht ist im Moment des Todes sozusagen. Es gibt ein allgemeines Gericht am jüngsten Tag. Das Wort Gericht löst wahrscheinlich bei kaum jemandem von uns positive Assoziationen aus. Dass man sieht, ah schön, ein Gericht, nett, freue mich schon. Wenn wir vor Gericht zitiert werden, ist das meistens nicht sehr erfreulich. Ja? Trotzdem glaube ich, ist es gut, wenn man es mit diesem Ausdruck bezeichnet, weil es bezeichnet auch die Ernsthaftigkeit, mit der es geht. Man kann schon auch etwas, wenn man sich überlegt, was das Gericht bedeutet, merken, wie schön es ist, weil das Gericht soll bewirken, dass alles ins Lot kommt, dass alles in die richtige Ordnung kommt, dass das Böse eindeutig an seinen Platz verwiesen wird. Nicht? Das sind schon sehr schöne Dinge. Ja? Aber wie läuft dieses Gericht ab, das uns bevorsteht? Und wenn man sich das überlegt, dann wird man sehen, dass es etwas unglaublich Schönes ist. Das Gericht ist eigentlich nichts anderes, als dass wir vor Christus stehen. Dass wir Christus begegnen auf eine unglaublich innige Art und Weise und dass wir, wenn man so will, in seinem Licht uns selbst erkennen können. Also stellen wir uns vor, ganz bildlich, man tritt in ein strahlendes Licht aus der Dunkelheit heraus und plötzlich sieht man sich ganz genau, erkennt alles an sich durch dieses Licht. Das Gute und das Schlechte. Und das ist dann keine Frage mehr, man kann sich nicht mehr durchschwindeln und eigentlich so und das habe ich ein bisschen anders dargestellt und deswegen wissen das die anderen, da gibt es keine Unzweideutigkeiten mehr. Es ist, wie es ist. Ich bin vor Christus als der, der ich bin. Ja? Mit meinen guten Seiten und mit meinen schlechten Seiten. Also um das vielleicht auch zu verdeutlichen, ich hoffe, ich wünsche jedem von uns, dass er das schon einmal gemacht hat, also ich traue mich dazu zu sagen, dass ich das schon erlebt habe, wenn man so ganz heiligen Menschen begegnet, sehr liebevollen Menschen, dann kennt man das vielleicht. Da trifft man jemanden und wird nur nett behandelt, ist womöglich selber im Moment gar nicht nett und wird trotzdem so liebevoll behandelt. Und da wird einem plötzlich viel mehr deutlich, als weiß ich was, durch irgendwelche Vorhaltungen, die jemand einem macht oder sonst etwas. Einfach weil man sozusagen in dieses Licht dieses Menschen tritt. Und, und sehr viel deutlicher wird, dass man, wie, was einem noch fehlt womöglich. Aber das Gericht ist nichts anderes, als dass man in der Begegnung mit Christus sich selbst erkennt, wie man ist. Mit allem Guten und allem Schlechten. Und dass die Entscheidung, die man bereits in seinem Leben getroffen hat, einem deutlich wird. Habe ich mich für Christus entschieden oder nicht? Habe ich diese Entscheidung gefällt? Und dass diese Entscheidung gilt. Dass Christus unsere Entscheidung ernst nimmt und sie akzeptiert. Dazu vielleicht noch später, wenn wir über Himmel und Hölle sprechen. Wie gesagt, es gibt das persönliche Gericht nach dem persönlichen Tod, wenn wir Christus gegenübertreten. Und es gibt das allgemeine Gericht, etwas, was in unserer Zeit uns vielleicht auch immer mehr abhanden gekommen ist, nämlich dieser Gedanke, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir Teil einer Schöpfung sind. Und oft schauen wir wirklich nur auf das, was uns urst eigentlich selbst betrifft, und das reicht uns schon. Aber dass die gesamte Schöpfung auch zur Erlösung kommen soll, dass es ein Gericht für alles gibt, wo alles ins Lot kommt, für alle, für den ganzen Kosmos, das ist uns vielleicht gar nicht mehr so ein wichtiger Gedanke, aber der ist natürlich wesentlich. Das wird am jüngsten Tag passieren. Dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde, um es in der Sprache der Heiligen Schrift zu sagen. Was bedeutet jetzt dieser Himmel? Wenn ich mich für Christus entscheide, komme ich in den Himmel. Wenn ich mich gegen den Christus entscheide, komme ich in die Hölle. So kann man das sagen. Sehr plakativ und sehr erschreckend. Bleiben wir mal beim Himmel. Kann man sich überlegen, welche Vorstellung habe ich vom Himmel? Interessant ist, dass der Himmel, wenn man sich so überlegt, wie könnte das sein? Oft gibt es eine kindliche Vorstellung. Mir hat einmal jemand selber was Nettes gesagt, auch wo man gerade um jemanden getrauert hat, wie wird es im Himmel sein? Hat er mir gesagt, eigentlich können wir uns den Himmel vorstellen, wie wir wollen, wir können uns alles Schöne hineindenken, wir werden auf keinen Fall enttäuscht sein. Und das ist eine sehr schöne Erklärung eigentlich für den Himmel. Aber interessant ist, dass wir uns den Himmel oft so ein bisschen wie ein Schlaraffenland vorstellen. Da werde ich dann viele Sachen bekommen. Da wird alles geben, was ich haben will. Das ist der Himmel. Nicht? Ein Freund von mir, der begeisterter Motorradfahrer ist, jetzt nicht mehr, jetzt ist er verheiratet, aber damals war er es, der hat mir gesagt, er weiß ganz genau, wie der Himmel ist. Im Himmel kann er den ganzen Tag Motorrad fahren und das ist deswegen so lustig, weil er kann ja keinen Unfall mehr haben. Er kann machen, was er will. Völlig ungefährlich, nicht? Er kann die Sau rauslassen, also das ist der Himmel. Nicht? Also gut. Also man erwartet sich immer Dinge, die man selber konsumiert. Aber der Himmel ist theologisch gesprochen das Leben in Gott. Wir werden nicht als Konsumenten in irgendeinen Vergnügungspark sozusagen eingelassen, sondern wir nehmen am Leben Gottes teil. Das ist der Inhalt unserer Lösung. Gott ist Mensch geworden und mit Jesus Christus können wir mit ihm jetzt in seine Herrlichkeit eingehen und machen in Zukunft das, was Christus tut. Er ist aber Gott, er ist die zweite göttliche Person. Und was tut Christus im Himmel? Er liebt den Vater, er verschenkt sich an den Vater. Das ist seine größte Freude, dem Vater alles zu geben, was er ist und hat. Das ist der Himmel. Das heißt, der Himmel wird für uns, wenn man so will, das Gegenteil von dem sein, was wir uns eigentlich erwarten. Der Himmel wird bedeuten, dass wir endlich in der Lage sind, alles herzuschenken, alles herzugeben, ganz großzügig zu sein, grenzenlos zu lieben. Das ist der Himmel. Und jeder, der in dieser Welt liebt und das erlebt, was das bedeutet, weiß, dass es das Schönste ist. Dass es besser ist, als selbst irgendwelche Konsumgüter anzuhäufen oder was weiß ich. Ja? Zu lieben. Man kann Gott lieben, mit Christus den Vater lieben im Heiligen Geist, an dieser göttlichen Liebesextase, wie es die Theologen nennen, teilnehmen. Und, völlig unvorstellbar, alle Menschen lieben. Ja? Im Himmel gibt es natürlich keine Streitereien mehr. Da sitzen nicht die einen auf der einen Wolke und die anderen, die reden böse über die, die auf der anderen Wolke sitzen. Gibt es nicht. Im Himmel liebe ich alle Menschen, nämlich wirklich. Nicht, weil ich mich ihnen fernhalte und deswegen nichts passieren kann, sondern ich liebe sie. Ich freue mich über jeden einzelnen Menschen. Deswegen können im Himmel natürlich nur Heilige sein. Ja, wirklich ganz heilige Menschen. Das bedeutet der Zustand des Himmels. Und unser christliches Leben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir sind ja in der Taufe schon mit Christus auferstanden, bedeutet eigentlich dieses Leben des Himmels schon hier auf der Erde zu führen. Also eigentlich ist das unsere Aufgabe. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Auf diese Weise. Auf diese Weise sollen wir den Himmel hier schon gegenwärtig werden lassen. Sollen den Himmel sozusagen schon hier beginnen. Unser ewiges Leben hat eigentlich jetzt schon begonnen. Und unser irdisches Leben sollte diesen Maßstäben des Himmels entsprechen. Den Himmel auf Erden, sagt man. Da gibt es einen Ausdruck. Das kann sein. Da sieht das eine Familie, die also wirklich unglaublich liebevoll miteinander umgeht, der Himmel auf Erden. Genau das ist es. Ganz objektiv kann man sagen, wenn wir gemeinsam die Heilige Messe feiern, ist das der Himmel. Wir sind mit Christus verbunden, um uns im Messopfer an den Vater zu verschenken, im Heiligen Geist. Und wir tun das gemeinsam mit in der Gemeinde. Nicht als Einzelkämpfer, sondern als Kirche. Das ist der Himmel. Jetzt kann man sich fragen, naja, also der Himmel ist also ein ewiges Sonntagsmessen. Naja, es ist kalt das Lied hat mir heute nicht gefallen und dann daneben sitzt da jemand, also ich weiß nicht, es riecht ein bisschen übel und da mit dem anderen, den mag ich nicht und so. Deswegen kann ich das noch nicht empfinden, weil es an mir persönlich, mir ist das Problem, weil ich das noch nicht empfinden kann, weil ich noch nicht so weit bin, weil ich mir noch nicht genug für Christus geöffnet habe, dass ich einzig und allein das suche. Wenn ich das schaffe, dann können die äußeren Umstände fürchterlich sein und trotzdem wird es das Schönste sein, was es gibt. Ja, für mich, die Heilige Messe. Objektiv ist es der Himmel. Und unsere Aufgabe ist es, in diese Wirklichkeit hineinzufinden. Und die äußeren Dinge sind wichtig, weil die können uns helfen, dort hineinzufinden. Aber das Eigentliche muss in unserem Herzen geschehen. Ja, übrigens der Grund, warum am Beginn der Messe immer der Bußakt ist, weil ich am Anfang muss mich von allem Bösen trennen, weil genau das verhindert, dass ich es wahrnehme, was da passiert. Also der Himmel soll schon hier auf Erden beginnen. Was ist dann das Fegefeuer? Das kann ja sein, dass ich in diesem Leben wirklich eine eindeutige Entscheidung für Christus getroffen habe. Ich will. Das ist es keine, ich will wirklich alles machen, was Christus von mir will. Ich will mich an die Gebote halten. Ich will lieben, wie er liebt. Ich will das alles. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Und in dieser Entscheidung sterbe ich auch. Aber ich habe zwar diese Entscheidung getroffen und wie man das vielleicht aus dem eigenen Leben kennt, ich spreche nur von mir, muss sich niemand angesprochen fühlen, man schafft es nicht ganz. Man will zwar. Heute haben wir es gehört in der Lesung, für alle, die in der Messe waren, Paulus schreit, ich finde das sehr aufbauend, dass jemand wie Paulus, der sicher ein großer Heiliger ist, schreit, das Böse, das ich nicht tun will, tue ich und das Gute, was ich nicht tun will, tue ich. Mache ich. Aber mache ich nicht. Ja, das Böse tue ich und das Gute mache ich nicht. Schrecklich, man merkt das in sich. Ja. Man will, aber man tut es noch nicht. Aus verschiedenen Gründen. Ja. Also die Entscheidung ist wirklich echt, aber es gelingt noch nicht. Man ist noch nicht so. Und wenn ich jetzt so sterbe, dann habe ich meine Entscheidung für Christus getroffen, aber ich bin noch nicht so. Und im Himmel kann ich aber nur ganz gut sein, weil wenn im Himmel andere Menschen sind als ganz Heilige und ich noch immer ein bisschen biskurig bin oder sonst was, dann ist es weder für mich noch für die anderen der Himmel. Und deswegen gibt es eine Reinigung für den Himmel. Die Kirche leitet eine Reinigung, die sozusagen einen auf den Himmel vorbereitet. Die Kirche leitet diese Lehre davon ab, dass in der Heiligen Schrift, schon im Buch der Makkabäer, also schon vor Christus, immer wieder davon berichtet wird, dass Menschen für die Verstorbenen etwas tun, für sie beten. Warum sollte man das tun? Die einzige Erklärung ist, dass jemand sozusagen irgendwie noch auf einem Weg zur eigentlichen Erfüllung ist. Und das ist eigentlich auch eine recht logische Überlegung, die man ja aus dem eigenen Leben kennen kann. Man will, aber es gelingt noch nicht. Wie kann man sich das Fegefeuer vorstellen? Weil Feuer vorkommt, oder früher hat man sogar Vorhölle gesagt, was ein sehr missverständlicher Ausdruck ist, als ob es mit der Hölle zu tun hat. Das Fegefeuer ist eigentlich der Vorhimmel, weil wer ein Fegefeuer ist, kommt auf jeden Fall in den Himmel. Nur eine Frage der Zeit, wenn man so will. Oder eine Frage der Entwicklung. Ja, eine Frage der Entwicklung, deswegen verbessere ich mich da gerade. Aber man hat glaubt, das ist sozusagen noch eine Strafe oder was. Das Feuer könnte man eigentlich, auf Lateinisch heißt korrekter Purgatorium, Reinigung. Ja, nichts anderes. Aber es hat mit Schmerz zu tun. Weil das Fegefeuer nichts anderes ist, als dass ich sozusagen schon die Sicht, die eigentliche Sicht habe. Ich weiß schon, wie es wirklich ist. Nicht in dem Zustand bin, wie ich das aus diesem Leben kenne, oft unklar und ist es wirklich so und dann wieder Verwirrung und dann vielleicht wieder Oberflächliches, nicht hinschauen und so weiter. Wenn ich im Fegefeuer bin, ist für mich alles klar. Ich weiß, was der Himmel bedeutet, ich weiß, was mir daran fehlt, in den Himmel zu kommen, das ist mir völlig klar. Und genau das verursacht in mir Schmerzen. Nämlich, dass ich schon so eine Sehnsucht habe nach dem Himmel. Ich habe schon ganz klar vor Augen, und niemand fügt mir diese Schmerzen zu, sondern die entstehen einzig und allein dadurch, dass ich merke, mir fehlt noch etwas. Das bin ich aber noch nicht. Und genau das, gerade dieser Schmerz, reinigt einen. Insofern ist Fegefeuer auch ein gar nicht wieder so schlechter Begriff. Wie im Feuer wird man sozusagen gereinigt, wie manches im Feuer geläutet wird, wie Gold oder sonst etwas nicht. Auch dafür gibt es eine Entsprechung in diesem Leben, die hoffentlich jeder auch schon einmal erlebt hat, wo man sozusagen dieses Fegefeuer auch hier schon erleben kann. In dieser Welt nennt man das Reue. Echte Reue tut weh. Wenn ich es kann zum Beispiel sein, dass ich eine Sünde an mir entdecke, die mir früher überhaupt nicht bewusst war. Und plötzlich komme ich drauf, was da passiert ist. Was ich da gemacht habe. Und ich sehe es ganz klar. Und gerade vielleicht durch die Begegnung mit Christus bin ich drauf gekommen. Gerade weil ich weiß, wie sehr er mich liebt, wird es mir besonders deutlich. Und gerade deswegen tut es mir besonders weh. Und weil es mir besonders weh tut, wird es genau das bewirken, dass ich mich ganz davon trennen kann. Weil sonst würde es ja bedeuten, dass ich sage, ja, ich bin drauf gekommen, was weiß ich. Ich habe regelmäßig, in dem Geschäft was mitgehen lassen. Ja, mir noch nie aufgefallen, als hat mir jemand gesagt, das soll man nicht machen. Ja, mache ich halt nicht mehr, ist ja wurscht. Ja. Dann habe ich den Fehler noch nicht wirklich entdeckt. Sondern plötzlich komme ich drauf, was habe ich da gemacht? Ich bin unglaublich unehrlich, ich habe jemanden geschädigt. Ich habe mir das selbst angewohnt, es ist mir nicht mal mehr aufgefallen, das zu tun, dass ich das getan habe. Und eigentlich schlimm, wie weit ich von Christus entfernt gewesen sein muss, dass ich es nicht mal mehr bemerkt habe und es war mir alles egal und so weiter. Das ist vielleicht ein angesteckter Schwierigkeiten, mir kommt keine Ahnung, was da noch mitspielt. Ja. Und je mehr mir das bewusst wird, desto mehr tut es mir weh. Und genau das reinigt mich. Genau das wird bewirken, dass ich mich von dieser Sünde ganz trennen kann. Auch hier müssen wir vorsichtig sein, dass wir, gerade weil es weh tut, uns nicht immer wieder in diesem Leben davor scheuen, uns dieser Reue auszusetzen. Das kann nämlich sehr schnell passieren, dass wir sagen, das ist falsch, das ist okay, gehe ich sogar beichten, jetzt habe ich es aufgezählt, aber dann ist vorbei, aus. Es ist gut, wenn man das ausschöpft. Wenn man eine Gewissensverforschung macht und das in seinem vollen Maß empfindet. Früher hat man sehr oft gesprochen, kann man heute auch noch machen, von der Gnade der Tränen. Dass man weinen kann über die eigenen Sünden. Wie schön ist das? Dass man plötzlich merkt, boah, ich habe Gott beleidigt. Ja. Seien wir froh, wenn uns das passiert. Ja, es ist etwas sehr, sehr Schönes. Auch wenn es weh tut, weil es reinigt. Also, wenn man das erlebt in diesem Leben, dann weiß man, was das Fegefeuer ist. Ja. Weil es das Fegefeuer gibt, ich habe das vorher schon gesagt, davon leitet es die Kirche ab, weil es das sozusagen im Leben des Gottesvolkes eigentlich immer schon gegeben hat, beten wir für die Verstorbenen. Daraus wird noch etwas anderes sehr schön deutlich, nämlich, dass wir zusammenhängen. Wir sind nicht lauter Individuen, die nichts miteinander zu tun haben, sondern wir sind eine Kirche. Und wenn wir etwas Gutes tun, dann nützt das der ganzen Kirche, wenn wir etwas Schlechtes tun, schadet es der ganzen Kirche. Wenn wir für unsere Verstorbenen beten, helfen wir ihnen, die wir diesen Fegefeuer, diesen Prozess noch machen müssen, weil unsere Liebe sozusagen sie auch mit noch dazukommt, sozusagen. Ja. So muss man auch etwas verstehen, was ja sehr in Verruf gekommen ist, völlig zu Unrecht. Der böse, böse, böse Ablass. Ja, wenn man das in den Mund nimmt, und dann stehen alle Haare auf, um Gottes Willen, und da ist so viel Schlechtes passiert. Seit ich gehört habe, wie der Ablass entstanden ist, nämlich nicht im finsteren Mittelalter, sondern in der Urkirche, wird einem klar, wie unglaublich schön das ist. Weil daraus eben erkenntlich wird, was die Kirche eigentlich ist. Der Ablass ist entstanden, wie die junge Kirche in Rom, aber auch an anderen Orten, ein großes Problem gehabt hat. Wir wissen, dass die Christen verfolgt worden sind. Und es hat so eine Nagelprobe gegeben für gefangen genommene, mutmaßliche Christen. Man hat sie Weihrauch streuen lassen vor einer Götterstatue. Für den Christen natürlich irgendwie nicht möglich, dass man so einen Götzendienst macht. Deswegen haben das viele verweigert und haben sich dafür den wilden Tieren vorwerfen lassen. Ich verrate Christus nicht, ich stehe zu ihm. Dann hat es andere gegeben. Wer von uns traut sich, ihnen das vorzuwerfen? Sagt also naja, streue ich halt ein bisschen Weihrauch. Und dann gehe ich zurück, gehe ich zu meinem Bischof und sage, ich habe das wirklich nicht so gemeint. Bitte, ich möchte jetzt wieder Christ sein. Ja, also ich habe es nie, meinen Glauben nie aufgegeben. Ich habe das denen einfach nur wegen der Verfolgung gemacht. Ja, da hat es einen großen Streit gegeben, wie man diese Menschen behandeln soll. Die einen sitzen gerade im Kerker und warten darauf, dass sie von wilden Tieren zerrissen werden, weil sie treu zu Christus gestanden sind. Und die anderen haben sich es halt irgendwie leicht gemacht, könnte man sagen. Und da hat es viele gegeben, gesagt, die dürfen nicht zurück, die sind exkommuniziert, die sind untreu gewesen, das geht nicht. Ja. Interessanterweise, das waren oft Bischöfe und auch Heilige, oft auf beiden Seiten. Interessant ist, dass die Päpste immer die mildere Bußpraxis vertreten haben. Ich sage, nein, es gibt immer eine Vergebung, sie dürfen zurückkehren in die Kirche. Aber, und so ist eben der Ablass entstanden, man hat dann von ihnen gefordert, ihr müsst eigentlich eine Genugtuung leisten, könnt ihr aber nicht, weil so heilig seid ihr vielleicht gar nicht. Aber geht zu Heiligen, die diese Genugtuung gar nicht notwendig haben, weil sie in die Untreu waren. Das sind die, die gerade im Kerker sitzen und darauf warten, von den wilden Tieren zerrissen zu werden. Und fragt sie, ob sie bereit sind, ihr Martyrium für euch zu erleiden. Die sind gerecht, die sind immer treu geblieben. Ob sie euch das schenken, sozusagen. Wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Und das ist der Ablass. Die haben selbst sozusagen nicht Buße tun müssen, sondern die Buße haben sozusagen die für sie übernommen, die sowieso gerecht waren. Und auf diese Weise hat die Kirche sozusagen diese bewahrt, dass die Treue was zählt. Dass man nicht sagt, das ist eh egal. Und ihr, die ihr jetzt gleich das Martyrium erlitten werdet, seid ihr ein bisschen deppert gewesen, dass ihr das so ernst, so kleinlich genommen habt. Beides plötzlich ist wahr geblieben. Und das ist, hat sich die Kirche bewahrt durch die Jahrhunderte. Und so heißt bis heute, dass man sozusagen aus dem großen Schatz der guten Taten, die die Heiligen vollbracht haben, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie, alle nehmen dürfen. Deswegen hat die Kirche gewisse Bedingungen, wenn man eine Wallfahrt macht, wenn man Exerzitien macht, wenn man gewisse Gebete macht, also was eine Stunde Anbetung oder so, kann man einen Ablass gewinnen. Und der Ablass heißt nichts anderes, als dass man sozusagen den Schaden, den man durch die Sünde angerichtet hat, auch an sich selbst, sozusagen gut machen kann, aber eigentlich dadurch, dass man ein Geschenk annimmt. Also das vielleicht nur als kleiner Exkurs über den Ablass, können wir später, wenn noch Fragen sind, gerne noch näher erläutern. Kommen wir schlussendlich aber auch zur Hölle. Über die hört man ja immer wieder, dass es sie gar nicht gibt. Gott sei Dank hat das Zweite Vatikanische Konzil die Hölle abgeschafft, nicht? Ah, naja, doch, vielleicht gibt sie doch, aber sie ist ganz sicher leer. Nicht? Da ist niemand drinnen. Wir müssen aufpassen, dass wir das Evangelium, und Christus spricht sehr oft von der Hölle, wenn man das Evangelium liest, und warnt davor, oft in besonders scharfen Worten, so scharf wie er sonst nie spricht, nämlich aus Liebe zu uns, dass es die Hölle schon gibt. Und sie muss es geben, aus einem ganz einfachen Grund. Wir Menschen sind als freie Wesen erschaffen. Ganz wichtig, dass wir das sind, denn Gott hat uns als frei erschaffen, damit wir ihm ähnlich sein können. Damit wir das innerste Wesen Gottes abbilden können, und Gott ist die Liebe. Nur ein freies Wesen kann lieben. Wenn wir nicht frei wären, wären wir zur Liebe nicht fähig. Ich kann Menschen womöglich zu allen möglichen Dingen zwingen. Es ist denkunmöglich, einen Menschen zur Liebe zu zwingen. Ich kann nicht jemanden so lange foltern, bis er mich gern hat. Das geht nicht. Es geht aber sehr wohl, dass mich vielleicht jemand, den ich gefoltert habe, trotzdem liebt, weil er ein Heiliger ist. Es ist immer eine freie Entscheidung. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Die Freiheit, wenn wir aber frei sind, muss es ja eine Möglichkeit geben, ja oder nein zu sagen, sonst wären wir ja nicht frei. Deswegen gibt es selbstverständlich die Möglichkeit, auch als letzte Entscheidung unseres Lebens Nein zu Gott zu sagen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber dann ist die Hölle sicher leer, weil wer wird so blöd sein, sich, wenn er jetzt sozusagen im Augenblick des Todes Christus gegenüber sieht, sagen, nein, ich will nicht, wo er doch weiß, was das bedeutet. Jeder will doch in den Himmel kommen, wer wird schon in die Hölle kommen wollen, nicht? Wir haben solche Entscheidungen womöglich jeder schon gefällt, ich weiß es nicht, aber wenn man eine schwere Sünde begeht, gehört ja wesentlich dazu, dass man das im Wissen darum tut, dass man etwas Böses tut. Dass man sagt, ich weiß, es ist schlecht, ich weiß, es ist gegen die Gebote Gottes, ich weiß, es schadet womöglich, mach trotzdem. Es gibt Motivationen, so etwas zu tun. Der Stolz, Trotz, was weiß ich, andere Dinge, die man sich davon erwartet, die natürlich weniger wert sind als das Heil, weltlicher Gewinn oder sonst etwas nicht, Ansehen. Also, wenn man in der Lage ist zu sündigen, aus so einem unvernünftigen Grund, ist es natürlich denkbar, dass man auch in letzter Konsequenz so eine furchtbare Entscheidung trifft, dass man sich für das Böse gegen Gott entscheidet. Der Teufel hat das gemacht, nicht? Die heiligen Engel haben sich fürs Gute entschieden, auch die haben eine Entscheidung gefällt, aber alle ein für alle Mal. Der Teufel hat sich gegen Gott entschieden. Es heißt immer, dass er gesagt hat, non serviam, ich möchte nicht dienen. Dienen, jemanden über mir zu haben, das ist unerträglich, ich möchte selbst sein wie Gott. Das ist der Stolz, der Urgrund jeder Sünde. Ich möchte mich nicht unterordnen. Niemand soll mir irgendetwas sagen, auch Gott darf mir keine Gebote geben, ich entscheide alleine. Ja? Und das ist der Urgrund jeder Sünde. Das ist das, was der Teufel nicht ertragen hat, dass er selber nicht Gott ist. Non serviam, ich möchte nicht dienen, ich werde nicht dienen. Kann uns dazu bringen, dass man sagt, dann lieber in die Hölle. Und die Hölle bedeutet aber wirklich, fern von Gott zu sein. Und das beschreibt sie vollständig. Fern zu Gott zu sein, heißt nämlich, dort zu sein, wo es nichts Gutes gibt. Weil alles, was gut ist, kommt von Gott. Und diese Gerechtigkeit kann man sich nicht vorstellen. Ja, man kriegt vielleicht in diesem Leben auch manches mit, wo man merkt, da ist nichts Gutes, wie furchtbar das dann ist. Also wir kennen, um ein ganz extremes Beispiel aus dieser Welt heranzuziehen, kennen wir alle Berichte aus Konzentrationslagern, wird ja oft auch bezeichnet als die Hölle, auf Erden sozusagen, weil das derartig bös war. Derartig, nämlich nicht nur vom physischen Leid, sondern auch diese Bösartigkeit, die Menschen dazu gebracht hat, anderen so etwas anzutun. Und warum sie es getan hat. Deswegen, dass das so durch und durch böse. Da merkt man, wenn das Gute fehlt, was dann herauskommt, das bleibt nämlich dann übrig. Aber es gibt auch Beispiele von Christen, die selbst in dieser Welt, in so einem Zustand, in einem KZ, das Gute gemacht haben, nicht? Die sich für das Gute entschieden haben. Dass Christus derartig streng wird, wenn er von der Hölle spricht, da gibt es viele Drohbotschaften, man sagt immer Frohbotschaft oder Drohbotschaft. Also Drohbotschaft kommt sehr oft vor im Evangelium, aber nicht, weil Christus uns nicht mag, sondern aus genau dem gegenteiligen Grund, weil seine Liebe zu uns so groß ist, dass er uns wachrütteln will, wie ernst diese Entscheidung gemeint ist, die wir wirklich fällen werden. Ich habe es einmal schon bei einer Predigt erzählt, aber auf die Gefahr, dass vielleicht einer schon gehört hat, kurz eine Zusammenfassung noch einmal. Es gibt eine wirklich tolle Erzählung, eine erfundene Erzählung, von jemandem, der stirbt und in die Ewigkeit kommt. Und dort wird ihm gesagt, sie sind jetzt in der Ewigkeit und hier können sie selbst bestimmen, wie die Ewigkeit für sie ausschauen wird. Und das wird so beschrieben, so aus wie in einer Hotellobby, da ist also so eine Rezeption, wo sie einchecken muss und so. Aha, schön, also ich habe es geschafft, wunderbar. Ja. Und er bekommt ein Backen Papier und auf dem Backen Papier schreibt er, also hat 24 Stunden Zeit, alles auf, was in der Ewigkeit passieren soll. Und er schreibt also wie wild. Das erste ist, glaube ich, die Menüfolgen, die er zusammenstellt, die er haben will. Alle Ewigkeit, was er essen will. Das zweite, wie das Haus ausschauen soll, in dem er wohnen will. Riesige Villa, pompös und protzig und so weiter. Interessanterweise ohne Garten. Das braucht er nicht. Dann unglaublich viel Geld, er will Reichtum, das braucht er schon. Also in jedem Zimmer steht ein Tresor mit Geld und Juwelen oder irgendwas. Pornofilme will er haben, da will er halt Breitbandfernseher und so. Also was halt für ihn wichtig ist, nicht? Also alles, er kriegt alles, kann sich alles wünschen. Menschen will er nicht drin haben, weil die sind ihm schon in Lebzeiten immer so auf die Nerven gegangen und so. Also, das ist alles so und dann will er noch ein bisschen mehr Papier haben. Also nach 24 Stunden ist er fertig und ist zufrieden und also tolle Speisefolgen sind ihm eingefallen und so weiter. Und dann geht er durch eine Tür und es beginnt die Ewigkeit für ihn. Und das ist alles genauso, wie er sich gewünscht hat. Und dann wird nicht anders getan, als beschrieben, wie er es der weiterlebt. Also er geht durch seine, ist glücklich, er geht durch seine Räume und das, alles ist da und er genießt es, so viele Geld zu haben, weil das ist Status und dann dann freut er sich und dann schaut er seine Pornofilme an und dann freut er sich immer schon aufs Essen und dann macht er seine Suchreiche auf, dass das Essen drin ist, ist köstlich, also mit Traubenkochen-Niveau und so weiter. Herrlich, besser geht es ja nicht, ne? Und da wird beschrieben, wie okay, eine Woche und dann noch eine Woche und dann noch eine Woche und noch einen Monat, zwei Monate. Und dann wird sehr schön beschrieben, wie sich diese zuerst die Zufriedenheit in absolute Verzweiflung wandelt. So, und das ist es jetzt. So geht es in alle Ewigkeit weiter. Es kommt nichts anderes als genau das, was er sich gewünscht hat. Nur das. Nur das. Immer wieder, immer. Der wird immer angewidert. Da kommt auch drauf, wie deppert er ist, weil was macht er mit dem vielen Geld in seinem Haus? Das ist völlig sinnlos. Und dann denkt er hier und da an seine Frau. Also, ja, das wäre vielleicht doch ganz nett, wenn sie sich noch sehen würde. Aber nein, sie ist nicht gewünscht. Und es endet dann damit, dass er also ein Fenster aufbricht. Dahinter ist nur schwarz, weil er hat sich keinen Garten gewünscht. Und in seiner Verzweiflung sich abstoßt von diesem Fenster, weil er hält dieses Haus nicht mehr aus, dieser riesigen Palast, und verschwindet in das Dunkle, ins Nichts, da ist nichts und er spürt nichts mehr. Und das Haus wird ein Punkt, der wird immer kleiner und verschwindet und dann ist schwarz, er fühlt nichts, er hört nichts, weder kalt noch warm, nichts, hört nichts, aus. Und sagt, boah, das ist jetzt die Ewigkeit. Und die Verzweiflung kommt wieder, nicht? Noch ärger. Ja. Und die Geschichte endet dann damit, dass er plötzlich doch ein Licht sieht über ihn, entdeckt etwas Längliches und dann entdeckt er seine Neonröhre. Aha, interessant. Schaut genau hin, findet sich plötzlich wieder in einem Krankenbett. Neben seinem Bett sitzt seine Frau und sagt, du, die habe ich gerade noch einmal zurückgeholt. Und das heißt eben, er hat sein Leben geändert, nicht? Aber es beschreibt wirklich schön, was Hölle eigentlich ist. Ein Mensch, der nur schlechte Wünsche hat und die werden immer erfüllt. Und das, was man oft glaubt, das ist das Beste, ist die Hölle. Weil es nur lieblos ist. Das ist sehr schön beschrieben. Es sind lauter Lieblosigkeiten, die er sich gewünscht hat. Keine Menschen, nichts, nur so Konsum und weiß ich was, niedere Instinkte. Das war es alles, mehr nicht. Und das ist die Hölle. Es wird, sein Wunsch wird erfüllt. Ja. Also wir dürfen uns die Hölle nicht vorstellen, als dass der liebe Gott sich irgendwas vorausgedacht hat, um uns zu quälen, sondern dass es zugelassen wird, dass unsere Entscheidung wirklich in letzter Konsequenz gilt. Das Glaubensbekenntnis, das wird eigens erwähnt im Katechismus, schließt mit dem Amen. Weil mit den letzten Dingen endet auch das Glaubensbekenntnis, der erste Abschnitt auch im Katechismus, es geht dann später weiter mit den Sakramenten. Und dieses Amen wird auch eigens sozusagen erwähnt und beschrieben. Und sehr schön, nämlich es ist eine Klammer, die sich wieder schließt. Am Anfang beginnt das Ich glaube. Und das Amen heißt eigentlich nichts anderes. Es ist auch ein kurzes Glaubensbekenntnis. Wir wissen, dass es übersetzt so etwas heißt wie so sei es. Aber es hat noch mehr Bedeutungen. Amen bedeutet auch das Treue, Verlässlichkeit. Wenn Gott ist treu, auf Hebräisch heißt Gott ist Amen. Ja, Gott ist verlässlich und so weiter. Das heißt es auch. Und es heißt auch Wahrheit. Ja, Amen ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Das ist es. Das ist es an sich, ja, das Sein. Das ist es, was ich glaube. Deswegen endet das Credo mit Amen, wie unsere Gebete, wie man das Amen sagt, wenn man die Kommunion empfängt, alles das. Der heilige Augustinus hat gesagt, das Credo, das Glaubensbekenntnis ist wie ein Spiegel, den wir uns immer wieder vor Augen halten und uns überlegen, ist es das, was meinen Glauben wirklich ausmacht? Ist das auch mein persönlicher Glaube? Und dass man den eigenen Glauben eigentlich an den Glauben der Kirche ausrichtet und nicht umgekehrt. Nicht denkt, ich habe mir zusammengebaut und das soll jetzt die Kirche auch irgendwie akzeptieren, sondern dass ich mich an dem Glauben, der mir verkündigt worden ist, immer wieder neu ausrichte. Und dass ich selbst das Amen sage. Und schließlich, sehr schön, wird im Katechismus gesagt, eigentlich ist Christus selbst dieses Amen, diese Zustimmung. Denn Gott ist Mensch geworden, Jesus Christus, und er nimmt uns mit in diese Zustimmung zum Vater. Und schließt damit, dass zitiert wird, das große Amen in der Eucharistiefeier, das eingeleitet wird dadurch, dass der Priester Christus, die eucharistischen Gaben, Leib und Blut Christi, hochhält und sagt, durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und alle antworten Amen. Das ist unsere Zustimmung. Das ist es, ja, das macht unseren Glauben aus. Das ist es. Sprechen wir dieses Amen nicht nur oberflächlich, sondern tagtäglich in unserem Leben. Amen.